Radio Dreieckland auf 102,3 MHz sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de.
Kuku. Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.
Ja, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Nachmittag heute am Donnerstag, den 23. April 2015. Ihr hört Kuku Magazin für Psychiatriekritik. Und zwar die Ausgabe vom 23. April 2015, heute Donnerstag, der vierte Donnerstag im Monat. Ihr könnt Kuku immer am vierten und am letzten Donnerstag im Monat hören, das heißt kommenden Donnerstag, den 30. April, gleich nochmal. Kuku ist eine Sendung im Gruppenradio von Radio Dreieckland und ihr empfangt uns auf der 102,3 MHz sowie auf den entsprechenden Kabelfrequenzen, also 96,3 ist eine davon hier im Raum Freiburg und natürlich weltweit im Internet auf www.rdl.de/live. Ausschnitte aus dieser Sendung könnt ihr in naher Zukunft auf vielfalter.podspot.de finden. Die komplette Sendung auch in naher Zukunft, also spätestens morgen, eventuell auch auf www.rdl.de sowie auf freie-radios.net. Die Musik ist GEMA-frei. Das Stück, was wir hier im Hintergrund hören, kommt von Al Flip and the Woo Team und heißt Blossom. Gefunden auf dem PodSafe Music Network. Dort wollte ich heute nach neuer PodSafe Music schauen, also Musik, die im Internet verwendbar ist. Bin allerdings auf eine Hürde gestoßen. Das PodSafe Music Network ist im Moment nicht erreichbar. Keine Ahnung, ob das ein vorübergehender Fehler ist oder was dahinter steckt. Ich werde mich in den nächsten Tagen mal drum kümmern. Ja, aber das mit der GEMA-freien Musik, das ist interessant für unsere Rechtsabteilung, beziehungsweise dafür, dass wir oder dass ich diese Sendung komplett ins Internet stellen kann. Ja, Kontaktmöglichkeiten wie immer per Mail an zwischendenwelten@web.de oder per Post an Kuku, Psychiatriekritik in Gruppenradio, Radio Dreieckland, Adlerstraße 12, 79098 Freiburg oder telefonisch, zum Beispiel während der Sendung, wenn hier niemand spricht und gerade Musik läuft oder was vom Band, die 0761 31028 noch bis 17 Uhr oder ja, der Rest ist gerade schwierig, weil mein Festnetzanschluss macht Probleme. Man kann mich allerdings unter 31028 zurzeit erreichen. Der Anrufbeantworter geht gerade nicht. Ich hoffe, das ist demnächst behoben. Ja, also wer Lust hat, sich an Psychiatriekritik zu beteiligen, bitte Kontakt aufnehmen, per Mail zwischen den Welten@web.de, eigene Erfahrungen schicken, Gedanken, wie auch immer, wäre eine Möglichkeit oder eben ans Radio. Adlerstraße 12, 79098 Freiburg. Und jetzt noch ein kurzer Überblick, was kommt denn heute in dieser Sendung vor? Wir haben einerseits ein längeres Interview mit Friedhilde Rissmann-Schleib und Barbara Kaiser-Burkhardt. Friedhilde Rissmann-Schleib ist von der Freiburger Hilfsgemeinschaft dort als Sozialarbeiterin tätig und in der Geschäftsführung. Barbara Kaiser-Burkhardt, Psychiatrieerfahrene und beide sind aktiv in dem Arbeitskreis NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute. Und dieser Arbeitskreis, der hat eine Ausstellung vorbereitet, die heute Abend eröffnet wird. Für geladene Gäste ist die Eröffnungsveranstaltung. Ab morgen ist die Ausstellung zu sehen in der Geschäftsstelle der Sparkasse Freiburg, in der Meckelhalle, heißt das, in der Kaiser-Josef-Straße. Ja, des Weiteren gibt es ein Gespräch mit Martin Urban. Martin Urban ist Initiator der Maison d'Espérance und die musste ihre Arbeit im Herbst einstellen, da die französischen Behörden Handlungsbedarf sahen, dass es keine Genehmigung gibt für eine Behinderteneinrichtung. Dazu hören wir auch später etwas mehr. Dann anlässlich der Katastrophe anlässlich des Flugzeugabsturzes haben wir vieles gelesen und anlässlich dieser Berichterstattung habe ich kürzlich mal einen Leserbrief an die Badische Zeitung geschickt. Den könnten wir hier noch hören und dann noch einige Gedanken dazu. Und ja, wie gesagt, 31028, falls ihr noch in der Sendung anrufen wollt, in der letzten Viertelstunde wäre noch Platz für euch. Jetzt machen wir erstmal weiter mit Daniel Merkler und dem Song Bullshit und danach kommen wir mal zu dem ersten Interview.
They tell me my problem's genetic. I'm born with a flaw in my brain. They tell me I need medication and force me to bury my pain. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. Their pills make me shaky and sweaty. I fear that they're breaking my will. They told me that this is quite normal. Another new pill. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. They put me inside a straitjacket. They locked me inside of a cage. They inject me with Haldol to calm me, yet wonder why I'm full of rage. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. They give me a shrink I can talk to, but she is just spiritually dead. She only repeats the same question. Are you still taking your meds? Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. They force-fed me Efall or Tory, but he is sadistic and gross. I asked them about Peter Bragan. They replied by increasing my dose. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles. Their studies are so scientific and based on assiduous work, but they don't share their affiliations with Lilly and Janssen and Merck. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit, I've learned to smell bullshit from miles.
They absolve all of my traumatizers, the horrors that they did to me. They tell me to put it behind me and say that I need ECT. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles. I said I think I can recover and taper off all of these meds. They tell me that's just my delusion, an illness that lives in my head. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles and miles. Bullshit, bullshit. I've learned to smell bullshit from miles.
Ja, Daniel Mackler war das. Und er ist Psychologe, Therapeut, Traumatherapeut, Künstler, Filmemacher. Und im Internet findet man ihn und seine Werke auf wildtruth.net. Sehr empfehlenswert sind die Dokumentarfilme, die er gemacht hat, unter anderem über den Open Dialogue in Finnland, aber auch ein Dokumentarfilm über Absetzen von Psychopharmaka und. An anderer Stelle mehr. Ein Ort in Südfrankreich, über den haben wir jetzt schon ein paar Mal was gehört, nennt sich Maison d'Espérance, Haus der Hoffnung. Und das ist ein Ort, der ist von Martin Urban gestaltet worden. Martin Urban, seines Zeichens auch Psychologe, Therapeut im Ruhestand. Der ist aus familiären Gründen dann nach Südfrankreich gezogen oder um seinen Lebensabend dort zu verbringen und hat aber seine Arbeit nicht sein lassen können, hat Psychiatrieerfahrene zum Urlaub eingeladen und eben dann den Ort Maison d'Espérance gegründet 2007. Und ja, seit Herbst ist die Arbeit dort oder musste die Arbeit dort eingestellt werden. Die französischen Behörden haben bemängelt, dass es keine Genehmigung für eine Einrichtung dieser Art vorliegt. Mit Martin Urban habe ich vor einer Weile gesprochen und ihn erstmal gebeten, die Situation und auch die Geschichte des Maison d'Espérance kurz zusammenzufassen.
Im Jahre 2007, im Dezember, habe ich mit Freunden zusammen in Deutschland, in Esslingen, den Verein Maison d'Espérance gegründet, in der Hoffnung, ein solches Haus in Frankreich gründen zu können. Ich selbst wohnte dort bereits seit 4 Jahren und es war mein Wunsch, dort so etwas zu kreieren, ein Haus für Menschen, die längere Zeit brauchen, um sich zu regenerieren nach allen möglichen Krisen oder Tiefschlägen in ihrem Leben. Dann ist es uns gelungen, schon wenige Monate später, am 1. März 2008, ein Haus anzumieten und zu eröffnen mit den ersten 3 Bewohnerinnen. Und diese Einrichtung hat also weiter bestanden mit einem zweiten Haus zusätzlich, was 2011 dazu kam. 2 Häuser mit je 5 Plätzen. Hat bestanden bis zum 6. November 2014. Da mussten wir beide Häuser schließen auf behördliche Anordnung. Das kam so, dass wir im September letzten Jahres eine Visitation, Besichtigung von einer Abordnung der regionalen Gesundheitsbehörde hatten, die sich das genau angeschaut haben, was wir da machen, wer wir sind, wir, unser kleines Team, das bestand außer mir aus einem weiteren Psychologen und Psychotherapeuten, der im Ruhestand hier in Frankreich lebte und lebt, und einer Kunsttherapeutin, die als Leiterin des zweiten Hauses tätig war. Mein Kollege hat hauptsächlich Teamsupervision gemacht, aber auch Einzeltherapien angeboten.
Also das Ganze kann man als ein Alternativprojekt zur regulären psychiatrischen Landschaft sehen?
Also so haben wir es nicht groß an die Glocke gehängt Und das sehen wir heute, dass es unter diesem Titel und mit dieser Zielsetzung in Frankreich nicht geht. Das erlauben die Behörden hier nicht, weil das Gesundheitswesen und auch das Sozialwesen sehr viel stärker staatlich reguliert und geordnet sind. Da gibt es keine Nischen, etwas, was der Staat nicht vorgesehen hat, wo es nicht bestimmte Modelle für gibt. Das darf man auch nicht sozusagen auf ehrenamtlicher Basis machen. Das geht nicht.
Also ihr hättet eine Genehmigung gebraucht für das, was ihr tut, und
für das, was
diese Genehmigung nicht eingeholt.
Ja, das, was wir anfangs gemacht haben und das, was wir uns die ganze Zeit auch ausgegeben haben, was großenteils auch gestimmt hat, war, dass wir uns als Ferienhaus verstanden haben für Menschen, die nach einer Krise eine Zeit der Erholung brauchen. Im Laufe der Zeit haben wir natürlich auch mit dieser Zielsetzung, eine echte Alternative zur Psychiatrie bieten zu können, haben wir auch kränkere Menschen aufgenommen, die ansonsten hätten länger in der Psychiatrie bleiben müssen oder in die Psychiatrie gekommen wären und die dann auch länger bei uns gelebt haben als eine normale Urlaubszeit von 3-4 Wochen. Es sind viele für mehrere Monate hier gewesen, manche über ein Jahr. Und das ist natürlich, sprengt etwas den Rahmen dessen, was ein Ferienhaus sein kann. Wir haben uns da ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, das ist richtig. Wir haben nicht nach einer Genehmigung gefragt, die hätten wir auch für das, was wir sein wollten und was wir tatsächlich gemacht haben, auch nicht bekommen. Das zeigt sich jetzt, dass für das, was wir gemacht haben, einfach kein Rahmen, kein Titel da ist, auf den wir genehmigt werden könnten. Wir versuchen jetzt für unser zweites Haus, das einen großen Garten, eine Werkstatt, ein Atelier dabei hat, eine Genehmigung zu bekommen als Tageszentrum mit Angeboten von der Gartenarbeit über Schreinerei bis zum Kunstatelier, Kunsttherapie, Musiktherapie, ein Angebot zu machen für die Menschen aus der Umgebung hier, aber auch für Menschen, die von weiter her kommen, auch aus Deutschland. Das wäre möglich. Und da gibt es nicht so wie für die anderen Einrichtungen limitierte Plätze, die längst ausgeschöpft sind, und kein Belegungsrecht des Staates, der dann bestimmt, wen wir aufnehmen müssten, sondern da gäbe es sehr viel mehr Freiheit. Das wäre eigentlich gut, aber auch darum verhandeln wir jetzt schon seit 2 Monaten, ohne dass irgendwie klar ist, ob wir überhaupt eine Genehmigung kriegen und wann das sein könnte.
Die Idee eines Haus der Hoffnung, eines Maison d'Espérance, ist ja entstanden auch aus einer gewissen Unzufriedenheit mit der bisherigen Psychiatrie.
Ja, das kann ich gut sagen. Ich arbeite seit Jahrzehnten mit psychisch kranken Menschen. Ich habe 7 Jahre in einer psychiatrischen Klinik gearbeitet, 6 Jahre in einer psychosomatischen Klinik und dann, ich glaube, über 20 Jahre etwa eine psychotherapeutische Praxis gehabt. Und habe also sehr viele Menschen mit sogenannten psychischen Krankheiten behandelt und weiß, wie sie ja in dem psychiatrischen System oft nicht das gefunden haben, was sie brauchten. Die Konzentration auf medikamentöse Therapie in der Psychiatrie ist bekannt und weithin beklagt und die Menschen brauchen eben sehr viel anderes, was sie dort nicht bekommen. Es ist auch nicht nur die formelle Psychotherapie, sondern überhaupt erstmal einen Lebensraum, in dem man aufatmen kann, in dem eine Atmosphäre der Freiheit herrscht, in dem gegenseitiges Verstehen da ist, sowohl in der Gruppe der dort Lebenden, die Ähnliches durchgemacht haben, als auch von Seiten der Betreuer, wenn man das so nennen will, oder der therapeutischen Begleiter, würde ich lieber sagen. Wobei man das Wort Therapie sehr vorsichtig handeln muss. Also hier in Frankreich darf man das gar nicht sagen. Alles, was Therapie ist, wird dann zum Sektor der Medizin gerechnet und dann wird man einem Psychiater unterstellt. Das ist etwas, was wir auf keinen Fall wollten. Denn die Psychiatrie in Frankreich ist noch strikter als die in Deutschland auf Medikamentenvergabe, großenteils auch auf Zwang ausgerichtet. Und das ist ja gerade das, wozu wir eine Alternative gesucht haben.
Das ist ja schon dramatisch, dass man wirklich einige 100 Kilometer fahren muss, wenn man einen derartigen Ort finden will. Hier in Deutschland gibt es bisher als etablierten Ort also als Institution, noch nichts.
Ja, die Frage wurde mir öfters gestellt, warum muss man 1000 Kilometer reisen, um so einen Ort zu finden? Und du weißt es, wir haben im letzten Sommer schon darüber nachgedacht, was man denn in Deutschland machen könnte. Es gibt Land auf Land ab sehr häufig den Ruf nach alternativen Einrichtungen unterschiedlicher Art. Und wir haben ja deshalb auf der Jahrestagung des Bundesverbandes der Psychiatrieerfahrenen im Oktober in Kassel einen Workshop angeboten zum Thema Gründung einer Maison d'Espérance in Deutschland. Wer will sich engagieren? Ich hoffe, dass die Kontakte, die da untereinander geknüpft wurden und die Initiativen, die uns bekannt geworden sind, es gibt vielleicht noch mehr, von denen wir hoffen noch zu erfahren, und ja, dass die miteinander vernetzt werden, dass wir die unterstützen können, das möchte ich sehr gerne machen, und ich würde mich sehr freuen. Es wäre nicht nur ein Trost für das verlorene Paradies hier in Südfrankreich, sondern es wäre eigentlich das Ziel, auch meine ursprünglichen Idee, solche Räume zu schaffen als Alternativen zur Psychiatrie, wo Menschen nach psychischen Krisen sich erholen können, wo sie wieder Vertrauen zu sich selbst und zum Leben und zu ihrer Zukunft fassen können.
Soweit Martin Urban, Gründer und Initiator der Maison d'Espérance in Südfrankreich. Martin Urban ist Diplompsychologe und Therapeut in Rente. Und wer ihn kennenlernen möchte, hat demnächst, nämlich Anfang Mai, hier in Freiburg die Gelegenheit dazu.
Am 3. Mai, Sonntag, werde ich auf der Freiburger Gesundheitsmesse sein und um 15 Uhr einen Vortrag halten zum Thema »Gibt es Alternativen zur Psychiatrie?«
Ja, soweit der Beitrag zur Maison d'Espérance. Wie gesagt, am 3. Mai ist Martin Urban in Freiburg, ist auch interessiert, sich mit Menschen, die hier vor Ort an einer Alternative zur Psychiatrie sich dafür engagieren wollen, nochmal zu treffen im Anschluss an seinen Vortrag auf den Gesundheitstagen. Ja, hier machen wir erstmal weiter mit einem Stück Cidade von Santiago Baez. Das habe ich gefunden auf dem Portal Jamendo. Dort finden wir auch freie Musik. Also Santiago Baez mit Cidade statt. Das Ganze komplett hören möchte oder dieses Stück komplett hören möchte, geht auf Jamendo und sucht nach Santiago Baez. Das Stück heißt Cidade und es gibt auch noch mehr nette Jazzmusik. Ja, über Mutter wird nicht gesprochen. Das ist der Titel einer Ausstellung, die heute Abend eröffnet wird. Bei der Eröffnung heute sind nur geladene Gäste erwünscht, aber ja. Die Ausstellung findet statt in der Meckelhalle der Sparkasse Freiburg während der regulären Öffnungszeiten, also das heißt von 9 bis 16 Uhr, an manchen Tagen sogar auch von 9 bis 18 Uhr. Die Ausstellung wurde vorbereitet, organisiert, zusammengetragen von dem Arbeitskreis NS Euthanasie und Ausgrenzung heute. Und Von diesem Arbeitskreis habe ich zwei Personen getroffen, habe mit ihnen ein Interview geführt, und zwar mit Friedhilde Rissmann-Schleib von der Freiburger Hilfsgemeinschaft und Barbara Kaiser-Burkhardt. Sie ist Psychiatrieerfahrener. Und ja, zuerst hat mir Friedhilde Rissmann-Schleib auf die Frage geantwortet, wer dieser Arbeitskreis überhaupt ist.
Der Arbeitskreis setzt sich zusammen aus überwiegend Menschen mit Psychiatrieerfahrung sowie zwei Mitgliedern, die Angehörige in der Familie durch die NS-Euthanasie verloren haben. Und er setzt sich zusammen aus teilweise auch ein bis zwei Ehrenamtlichen der FHG und mir als hauptamtliche Mitarbeiterin oder Sozialarbeiterin der FHG. Entstanden ist der Arbeitskreis 2010 und unser Ziel ist es, Menschen, die durch die NS-Euthanasie zu Tode gekommen sind und hier in Freiburg gelebt haben, diesen Menschen die Würde und ihre Geschichte zurückzugeben und sie dem Vergessen zu entreißen.
Für uns ist aber auch genauso wichtig, den Bezug zu heute herzustellen, weil es ist eben so, dass in der Psychiatrie, also von meinen Beobachtungen her, doch manches sehr, sehr schepps läuft. Und von meinen Beobachtungen her ist, sagen wir mal, die gesellschaftliche Haltung auch nicht ganz unschuldig daran.
Unschuldig jetzt woran?
Dass die Psychiatrie so manche schiefe Zukunftsentwicklung jetzt zeigt. Ich meine jetzt ganz konkret so, dass man sich so ja seit einigen Jahren doch sehr, sehr auf die Kinder konzentriert und da ja Diagnosen stellt und medikamentös behandelt, was ich eben sehr, sehr kritisch sehe.
Über Mutter wird nicht gesprochen. Euthanasie-Morde an Freiburger Menschen, eine Ausstellung, die ab morgen in der Meckelhalle der Sparkasse Freiburg zu sehen ist. Was erwartet uns in dieser Ausstellung?
Also diese Ausstellung ist entstanden auch in enger Kooperation mit der Stolperstein-Initiative hier in Freiburg und mit Unterstützung der Gedenkstätte Grafeneck. Entsprechend gliedert sich die Ausstellung in vier Teile. Zum einen Tafeln der Gedenkstätte Grafeneck allgemein über die T4-Aktion und auch über die Geschichte von Grafeneck. Zum anderen in 9 Opferbiografien, die von der Stolperstein-Initiative erarbeitet wurden. Das heißt, es wird die Lebensgeschichte, das Schicksal von 9 Menschen, die Euthanasieopfer wurden, beschrieben. Und der Arbeitskreis selber hat Tafeln gemacht zur Rolle von Gesundheitsamt, zur Rolle sozialer Arbeit, zur Rolle der Kliniken, also Emding und Uniklinik, Hauptstraße, sowie zur Kreispflegeanstalt, zur Kindereuthanasie. Ja, es sind insgesamt 8 Tafeln und wir haben auch eine Tafel zur Ausgrenzung heute gemacht. Weil das ist der Bezug, was die Barbara gerade gesagt hat, es hat ja nicht alles aufgehört 1945. Die Morde sicher, aber es gibt auch heute noch viel Ausgrenzung.
Auch da ist es fraglich, ob die Tötungen nach 1945 schon vorbei waren. Also das Verhungern lassen, das ist dann auch noch bis in die 50er Jahre passiert. Und bei über 10.000 Psychiatrietoten jedes Jahr in der Bundesrepublik ist die Frage, was sich da grundlegend geändert hat.
Da möchte ich schon was dazu sagen, weil ich finde, es ist richtig. Es gibt nach wie vor der Psychiatrie viel zu kritisieren und man kann sicher auch vieles verändern. Nur das zu vergleichen mit der NS-Euthanasie ist für mich eine Herabsetzung der wirklich furchtbaren Leiden, die Menschen bis 1945 und teilweise darüber hinaus erleben mussten. Also wir haben uns intensiv damit beschäftigt. Und da habe ich schon eine sehr eindeutige Meinung. Da würde ich den Vergleich so nie ziehen.
Ja. Im Prinzip bin ich da derselben Meinung. Und ja, es ist erwiesen, dass Menschen, die eben langfristig Psychopharmaka nehmen, eine kürzere Lebenserwartung haben. Aber wenn ich mal von mir ehrlich bin, würde ich eben das nicht nur jetzt auf die Tatsache der Medikamenteneinnahme zurückführen, sondern ja, wir haben eben insgesamt auch irgendwie einen schlechteren Lebensstil, indem wir rauchen, weil wir zunehmend von den Medikamenten bewegen wir uns nicht. Und das sind alles Dinge, ich denke, die muss man damit reinpacken. Also das jetzt nur im Hinblick auf die Medikation zu sehen, ist für mich ein bisschen kurz gedacht.
Und mir wäre halt in dem Zusammenhang wirklich wichtig, nicht die Dinge heute nicht zu benennen, auch psychopharmakakritisch sein zu dürfen, das stelle ich alles überhaupt in Frage, aber ich würde die Situation heute nicht mit der Zeit vor 1945 oder meinetwegen auch noch in den ersten Jahren danach mit der aktiven Tötung von Menschen gleichsetzen, weil das ist wirklich eine Herabsetzung des Leids. Mhm. Für mich eine Ignoranz den Menschen gegenüber, was die damals erleben mussten.
Also gleichsetzen wollte ich da nichts. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber was ich eben sehe, ist auch ein bestimmtes Bild, also auch eine Herabwertung, die heute nicht dazu führt, dass die Menschen bewusst umgebracht werden. Ich möchte keinem Psychiater unterstellen, dass er die Medikamente verschreibt, um absichtlich zu töten oder dass ein praktischer Arzt jemanden absichtlich nicht behandelt. Das ist ja auch ein Punkt, dass Menschen mit psychiatrischen Diagnosen viel später überhaupt somatisch diagnostiziert werden, wenn sie zum Beispiel einen Krebs haben oder ähnliches. Auch das führt dann dazu, dass Menschen früher sterben.
Ja.
Und also das Bild, das von den sogenannten psychisch Kranken in der Gesellschaft da ist, ist immer noch eher fragwürdig, würde ich mal sagen.
Das sehen wir genauso. Deshalb ja auch die Tafelausgrenzung heute und deshalb auch die eine Veranstaltung am 30. April in der Galerie vom Wiehrebahnhof, die von Betroffenen sowohl organisiert wie durchgeführt wird, wo es genau um diese Themen geht, nämlich die Ausgrenzung heute. Und Ausgrenzung hat ja immer was damit zu tun, dass ich Menschen gewisse Eigenschaften zuschreibe und sie deshalb an die Seite stelle. Und genau das passiert mit Sicherheit auch heute mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen. Also überhaupt keine Frage.
Genau, ihr habt das jetzt gerade angesprochen. Es gibt ein Rahmenprogramm zu begleiten zu dieser Ausstellung. Was habt ihr da alles vorbereitet?
Ja, eben konkret diese Diskussion am 30. Und wir haben da also ganz bewusst keinen Profi praktisch als aktiven Teilnehmer dazugeladen. Und wir haben Veranstaltungen zur Kreispflegeanstalt, die ja sogar noch vor der psychiatrischen Universitätsklinik existierte. Und wir haben also, ich glaube, einen recht guten Film im kommunalen Kino aus, also fürs kommunale Kino ausgesucht.
Mit anschließender Diskussion mit der Frau Margret Hamm vom der Arbeitsgruppe des Bundes der Euthanasie-Geschädigten. Die haben eine Namensänderung gehabt, deshalb kriegen sie es jetzt nicht richtig hin. Aber Frau Hamm wird nach dem Film zum Gespräch auch zur Verfügung stehen. Finde ich eine ganz wichtige Sache auch. Und vielleicht auch noch kurz zur Kreispflegeanstalt. Es ist sicher auch eine Möglichkeit, das Gelände der ehemaligen Kreispflegeanstalt in der Escholzstraße mal kennenzulernen, weil es ja eine Führung gibt über das Gelände von Herrn Dr. Stegi und anschließend einen Bericht oder einen Vortrag von Frau Dr. Leininger, die dazu promoviert hat, zur Geschichte der Kreispflegeanstalt.
Ja, zur Geschichte der Kreispflegeanstalt Escholzstraße, da gibt es am 13. Mai die Führung durch Herrn Dr. Stegle und um 19 Uhr den Vortrag von Frau Dr. Gerlind Leininger. Am 11. Mai eine Veranstaltung in der Meckelhalle der Sparkasse Freiburg über die Mordanstalt Grafeneck. Am 8. Mai um 14 Uhr eine Stadtführung von Marlies Meckel zu den Stolpersteinen für Euthanasieopfer, für NS-Euthanasieopfer. Auch Treffpunkt vor der Sparkasse Kaiser-Josef-Straße 186 bis 190. Das dauert dann circa 90 Minuten, also am 8. Mai um 14 Uhr. Am 5. Mai der Film Lebensunwert, Unerwünscht, ein Film von Guillaume Dreyfus im kommunalen Kino. Und anschließend Gespräch mit Margret Hamm, Arbeitsgemeinschaft Bund der Euthanasiegeschädigten und Zwangssterilisierten, eben im kommunalen Kino. Und ja, die Arbeitsgemeinschaft NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute möchte wirklich darauf Wert legen, dass von NS-Euthanasie gesprochen wird, weil da gab es ja schon missbräuchliche Verwendungen von Begriffen.
NS-Euthanasie auch nochmal betont, weil die Nazis haben dieses Wort, was ja eigentlich Gnadentod bedeutet, also nicht unbedingt ein negativer Begriff sein sollte, einfach dazu benutzt, um ihre Morde zu rechtfertigen. Ihre Morde an Menschen mit Behinderung, es waren ja auch Menschen mit einer geistigen Behinderung und Menschen mit einer psychischen Erkrankung, schwerpunktmäßig. Es waren aber auch Sinti und Roma. Es waren auch Menschen, die man damals als asozial bezeichnete, also Menschen in prekären Lebenssituationen, die vielleicht nicht ein angepasstes Leben geführt haben. Die wurden ja auch im Rahmen der T4-Aktion ermordet.
Ja, T4 steht für Tiergartenstraße 4. Dort wurde diese Mordaktion geplant. Diese T4-Aktion, die ging ja gar nicht so lange.
Nein, die T4-Aktion ging nicht so lange, weil es doch einen gewissen Widerstand gab. Also da muss man auch den Bischof von Galen und Münster nennen, der von der Kanzel runter das Vorgehen nicht nur kritisiert hat, sondern ich glaube richtig massiv bekämpft hat. Und man hat schon gemerkt, dass das nicht so anerkannt ist in der Bevölkerung. Deshalb ist man dazu übergegangen, hat die Morde in den Tötungsanstalten eingestellt. Nichtsdestotrotz sind auch nach 1941 viele, viele Menschen ermordet worden, dann eben durch Medikamente, Luminal in Überdosis etc. verhungern lassen, teilweise am Ende auch durch Erschießen. Da wurde man dann immer martialischer zum Ende. Also von daher hat das Morden mit dem Schließen der Tötungsanstalten kein Ende gefunden. Aber direkt die T4-Aktion als solche wurde relativ früh wieder eingestellt. War aber auch der Probelauf für die Massenvergasung der Juden, vor allem auch im Osten Europas, also Polen und der Sowjetunion, Ukraine. Also ein total perfides System.
Ja, ein perfides System. Die Ausstellung Über Mutter wird nicht gesprochen wirft einen Blick auf dieses perfide System. Und nochmal die Öffnungszeiten: montags und donnerstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet und dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 16 Uhr in der Meckelhalle der Sparkasse Freiburg, nördlicher Breisgau. Und ganz wichtig und interessant ist die Veranstaltung Wir sind anders als alle anderen, kommenden Donnerstag um 17.30 Uhr, also am 30.04.2015 um 17.30 Uhr in der Galerie des kommunalen Kinos, Urachstraße 40, das ist der alte Wiere Bahnhof, mit Mitgliedern des Arbeitskreis NS Euthanasie und Ausgrenzung heute.
Ein Zusatz noch, was die Veranstaltungen angeht, es gibt auch noch eine Vortragsveranstaltung in der Sparkasse, da wird aber auch nochmal eingeladen, sicher auch in der Presse darauf hingewiesen. Und zum anderen gibt es aber auch eine Führung durch Marlies Meckel von der Stolperstein-Initiative am 8. Mai zu den Stolpersteinen für NS-Euthanasie-Opfer hier in Freiburg. Treffpunkt um 14 Uhr vor der Sparkasse Hauptgeschäftsstelle der Kaiser-Josef-Straße.
Und Führungen durch die Ausstellung wird es auch geben, und zwar am 27. April und am 4. Mai, also jeweils montags um 17 Uhr, eben in der Sparkasse, also in der Meckelhalle, Sparkasse Freiburg in der Kaiser-Josef-Straße. Der Arbeitskreis NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute, der trifft sich in der Freiburger Hilfsgemeinschaft und man kann auch über die Freiburger Hilfsgemeinschaft Kontakt zu diesem Arbeitskreis aufnehmen, also über E-Mail info@fhgev.de, also fhgev in ohne Punkt und Komma, info@fhgev.de oder telefonisch eine Nachricht hinterlassen für den Arbeitskreis unter 704810.
Was eventuell auch wichtig ist, also für uns hier, diesem Arbeitskreis NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute, bedeutet nun nicht, dass wir nach dieser Ausstellung und diesen Begleitveranstaltungen dazu die Hände in den Schoß legen werden. Wir werden sicherlich die eine oder andere Aktion machen. Also der Arbeitskreis bleibt bestehen und wird auch weiter in dieser Richtung irgendwie Öffentlichkeitsarbeit auch machen.
Ja, einiges wurde ja auch schon erreicht. So war der Arbeitskreis NS-Euthanasie und Ausgrenzung heute an dem Theaterstück beteiligt, Spurensuche Grafeneck, und hat auch andere Sachen schon gemacht. Und wie gesagt, wer sich noch beteiligen möchte, ist herzlich willkommen. Oder wer sich weiter informieren möchte, kann das über die Freiburger Hilfsgemeinschaft tun, www.fhgev.de. Wir hören ein Stück Musik, und zwar Donata Caffarelli mit When a Dream Comes True. Und danach, dann kommen wir zu einem Leserbrief.
Thank you. Sehr geehrte Redaktion, im Zusammenhang mit der Berichterstattung über den tragischen Flugzeugabsturz stellt sich mir die Frage, warum wir nicht erfahren, ob der Co-Pilot Andreas L. unter dem Einfluss von Psychopharmaka stand und, wenn ja, welche Substanzen er genommen hat. Wird diese Frage nicht gestellt? Oder ist mir als Nicht-Jeden-Tag-Leser der entsprechende Artikel in Ihrer Zeitung nur entgangen? Insbesondere die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, SSRI, werden mit Suiziden, Amokläufen und Gewaltverbrechen in Zusammenhang gebracht. Fatal in diesem Zusammenhang ist der Umstand, dass in vielen Medien die medikamentöse Behandlung von Depressionen offen beworben wird. Die Wirksamkeit dieser Medikamente ist mehr als fraglich. Vor allem auf langfristige Sicht ist ein nicht-medikamentöser Umgang mit Depressionen erfolgversprechender und auch weitaus weniger schädlich. Dass weiterhin die Gefahren, die von diesen Substanzen ausgehen, verharmlost werden, die angebliche Wirkung schöngeredet wird und dass weiterhin wider besseren Wissens behauptet wird, dass Antidepressiva nicht abhängig machen, ist ein Skandal. Wer beim Absetzen einer Substanz mit Entzugssymptomatik rechnet, kann doch nicht guten Wissens behaupten, diese Substanz mache nicht abhängig.
Ja, soweit aus einem Leserbrief, den ich vor einer Woche an die Badische Zeitung geschrieben habe. In Folge habe ich dann noch auf einen Artikel in der Zeit über die Fragwürdigkeit der SSRI hingewiesen, sowie auf einen Film, der bei der ARD gelaufen ist, Gefährliche Glückspillen. Eine Dokumentation, die man dort immer noch in der Mediathek sehen kann, und auf das Buch von Peter C. Goetsche hingewiesen, Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität. Da gibt es auch in der Huffington Post einige Auszüge daraus. Das Buch von Herrn Goetsche ist im Riva Verlag erschienen und ja, er widmet ein ziemlich umfangreiches Kapitel der Pharmaindustrie. Also in dem Buch geht es um Schäden durch Medikamente, um die Machenschaften der Industrie, diese Medikamente genehmigen zu lassen und zu vermarkten und so weiter. Und in dem Kapitel Nummer 17, die Psychiatrie, das Paradies der Pharmaindustrie, kommt als erstes David Healy zu Wort, ein Psychiater, der sagt, es gibt wahrscheinlich keinen anderen Bereich der Medizin, in dem die wissenschaftliche Literatur so sehr den Rohdaten widerspricht. Und Judy Chamberlain wird zitiert mit: Die Entscheidung darüber, ob Geisteskrankheiten existieren, allein den Psychiatern zu überlassen, ist so wie die Entscheidung über den Wert der Astrologie, den Berufsastrologen zu überlassen. Menschen stellen die grundlegenden Prämissen ihres Berufs kaum in Frage, weil für sie oft eine Menge Geld und Emotionen auf dem Spiel stehen. Ja, zurück mal zu der Berichterstattung. Es wurden ja sehr, sehr viele Fachleute immer wieder zitiert über die Krankheit Depression. Es wurde in den verschiedensten Medien darauf hingewiesen, dass Depression ja heutzutage gut behandelbar sei mit eben Medikamenten. Und es wurde auch immer noch und immer wieder behauptet, dass die Antidepressiva nicht abhängig machen und. Was nicht erwähnt wurde, ist, dass ein Mensch mit einer psychiatrischen Diagnose in der Regel auch Psychopharmaka verabreicht bekommt. Und die Frage, ob Antidepressiva und Amok nicht in Verbindung stehen, die wurde 2009 immer wieder auch thematisiert. 6 Jahre später, 2015, fehlt mir in der Presse die Fragestellung. Also das Arzneitelegramm zum Beispiel schreibt im April 2009, neben Akathisie und Agitation wird als Auslöser für antidepressiva induzierte Gewalttätigkeit auch gefühlsmäßiges Abstumpfen, Klammer auf Gefühlskälte, diskutiert. Es gehört zur klinischen Erfahrung eines Psychiaters, dass Patienten unter Antidepressiva berichten, dass sie nichts mehr kümmert. Begebenheiten, über die sie sich zuvor Sorgen gemacht hätten, beunruhigen sie nicht mehr. Auch induzierte Manien und Psychosen kommen als Ursache in Betracht. So können beispielsweise befehlende Stimmen zu Suizidalität und Gewalt führen. Ja, das nur ein Ausschnitt. Auch in der WOZ, also der Schweizer Wochenzeitung, gab es vor Jahren schon einen großen Artikel zum Thema Antidepressiva und Amok. Und ja,
Den Leserbrief könnt ihr auf der Seite vielfalter.potspot.de nachlesen und dort findet ihr auch die Links oder den Link zu dem Video Gefährliche Glückspillen. Ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Buch von Peter C. Goetsche, der die Psychopharmaka auf einigen Seiten beleuchtet. Er spricht von Psychiatern als Drogenhändler. Auf Seite 301 heißt es dann, führende Psychiater sind oft sehr erfolgreiche Drogenhändler. Im Jahre 1999 veröffentlichten Charles Nemeroff und Alan Schatzberg ein psychiatrisches Lehrbuch, das in Wahrheit Mitarbeiter von GlaxoSmithKline geschrieben hatten. Im Jahr 2006 war Nemeroff der Erstautor eines Berichts über die Wirksamkeit eines Gerätes, das bei schwer depressiven Patienten den Vagusnerv stimuliert. Eine wahrhaft bizarre Idee. Der Artikel wurde von einem Ghostwriter verfasst und in der Zeitschrift abgedruckt, deren Herausgeber Nemeroff war. Alle Autoren bekamen Geld vom Hersteller des Gerätes, aber alle verschwiegen diesen Umstand. Ja, also das Buch Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität von Peter C. Goetsche strotzt von solchen Beispielen, die alle belegt sind. Auf Seite 303, wenn man bedenkt, wie viele Wirkungen Psychopharmaka haben, muss ihre massenhafte Anwendung schädlich sein. Eine sorgfältig kontrollierte Kohortenstudie mit Depressiven über 65 Jahren belegte zum Beispiel, dass SSRIs, also die Serotonin, die selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, dass SSRIs häufiger zu Stürzen führen als ältere Antidepressiva oder der Verzicht auf Medikamente. Auf 28 ältere Menschen, die ein Jahr lang mit einem SSRI behandelt wurden, kam ein zusätzlicher Todesfall, verglichen mit einem Behandlungsverzicht. Also immer wieder Studien, die zeigen, dass es eher fraglich ist, auf solche Substanzen zurückzugreifen, vor allem auf eine dauerhafte Anwendung. Der Schwindel mit dem chemischen Ungleichgewicht. Anstatt zu versuchen, die Patienten zu verstehen, hat sich die Psychiatrie zu einer Checklistenübung entwickelt, die man ebenso gut einer Sekretärin oder dem Patienten selbst überlassen könnte. Diagnosen werden oft nach einem Gespräch gestellt, das 10 oder 15 Minuten dauert. Dann bekommen die Patienten zu hören, dass sie bis ans Ende ihres Lebens ein Medikament einnehmen müssen, um ein chemisches Ungleichgewicht im Gehirn zu beseitigen. Sehr häufig werden sie mit Diabetikern verglichen, die Insulin brauchen. Wenn das richtig wäre, hätte die Zahl der Geisteskranken nach der Einführung der Psychopharmaka und Antidepressiva abgenommen. Stattdessen ist die Zahl der Menschen mit psychiatrischen Diagnosen und Erwerbsunfähigkeitsrenten explodiert. Das Schlimmste ist, dass auch unsere Kinder betroffen sind. Im Jahr 1987, kurz bevor die SSRIs auf den Markt kamen, waren sehr wenige amerikanische Kinder geistig behindert. 20 Jahre später waren es mehr als 500.000, was einer Zunahme um das 35-fache entspricht. WHO-Studien belegen, dass es den Patienten in jenen Teilen der Welt, in denen Psychopharmaka selten benutzt werden, viel besser geht, zum Beispiel in armen Ländern, wo nur 16% der Schizophrenen regelmäßig Antipsychotika bekommen. Ja, also ich kann jetzt nicht das ganze Buch vorlesen, auch wenn ich die Erlaubnis dazu vom Verlag bekommen hätte. Eine Behauptung, die ich jetzt auch wieder im Zusammenhang mit der Berichterstattung über Geisteskrankheit, Depression und Ähnliches immer wieder lesen musste, ist, dass die Antidepressiva nicht abhängig machen. Das wurde ja auch schon vor langer Zeit widerlegt. Und ja, man kommt da zu solchen Sachen, dass ja es durchaus übelste Wirkungen gibt, also stromstoßähnliche Empfindungen und anderes, wenn man ein Medikament weglässt. Die Frau Stolze, Cornelia Stolze, mit der wir vor einiger Zeit hier auch ein Interview hören konnten, die hat sich auch mit dem Thema Antidepressiva und Abhängigkeit beschäftigt in ihrem Buch Krank durch Medikamente. Da hat sie das Medikament Trevilor angeschaut. Und da, also beim Absetzen dieses Medikamentes kam es eben zu solchen Stromschlagähnlichen Symptomen. Und der Wirkstoff in diesem Medikament ist Venlafaxin. Stromschlag-ähnliche Symptome sind nicht nur als Absetzsymptom von Venlafaxin bekannt. Sie treten auch beim Entzug anderer Antidepressiva aus der Gruppe der selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmer auf. Zum Beispiel bei Präparaten wie Remagil und Ceroxat. Offiziell heißt es, SSRI besessen kein Abhängigkeitspotenzial. Fest steht aber, dass ein plötzliches Absetzen sowohl körperliche als auch psychische Entzugserscheinungen hervorrufen kann. In der Regel treten diese in den ersten 24 Stunden bis eine Woche nach Absetzen des jeweiligen Mittels ein. Die Beschwerden, die dabei auftreten können, sind vielfältig. Also ich möchte das jetzt nicht alles aufzählen. Also wer das Zeugs nimmt, bitte auch vorsichtig sein beim Absetzen. Auch die Wirkung dieser Medikamente ist eigentlich sehr fraglich. Also auch der Umstand oder die Hypothese, dass Depressionen mit einem Serotoninmangel zu tun haben sollte, ist bisher nicht belegt. Und es gibt auch durchaus einiges an Daten, die dieser Theorie widersprechen. Dazu andermal vielleicht mehr. Wir haben jetzt noch 5 Minuten. Ich gebe euch noch die Möglichkeit, hier anzurufen, während ich ein Stück Musik spiele oder ja ein Stück von Neut, Mekan Ijand und danach Antonin Bastien, Lost Dog. Und ja, dann verabschiede ich mich und dann geht's hier live weiter mit dem Musikprogramm. Das war Neut mit Mekan Ijand oder Metzan Ijand, zu finden auf Jamendo, N-O-I-D, schreibt sich Neut. Und das war's auch mit Kuku Magazin für Psychiatriekritik hier im Gruppenradio von Radio Dreieckland. Am Mikrofon war Mirko. Die nächste Ausgabe von Kuku hört ihr dann am 5. Donnerstag, nämlich den 30. April 2015, hier auf Radio Dreieckland 102,3 MHz. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß mit den kommenden Sendungen. Wiederholung einer der beiden April-Sendungen hört ihr dann am 1. Montag im Mai. Und genau, am 2. Mai gibt es den 21. T4-Umzug in Berlin und da könnt ihr euch informieren auf die-bpe.de oder auf zwangspsychiatrie.de. Da wird an die Opfer der Psychiatrie erinnert, die im Rahmen der Aktion T4 in den Gaskammern der Psychiatrie und später durch Giftspritzen verhungern lassen gestorben sind und so weiter. Für heute erstmal tschüss am 30. Mai. Jetzt noch viel Spaß mit dem Musikmagazin von